Ich hoffe, ihr habt heute wieder ein bisschen Geduld mitgebracht und Motivation, weil ich habe hier fast 50 Seiten. Es sind nur A5 Seiten, keine Sorge. Aber dieses Thema ist wirklich so wichtig und es ist mir natürlich im Laufe des Studiums auch erst bewusst geworden, was dieser Text wirklich beinhaltet im ersten Johannesbrief, den wir heute betrachten wollen. Aber zunächst mal ein paar einleitende Gedanken. Ihr habt sicherlich auch schon mal diese Aufkleber auf einem Auto oder auf einem Heft oder auch immer angetroffen, so Sticker, mit denen versucht wird, die Menschen auf das Evangelium aufmerksam zu machen. Der Inhalt dieser Aufkleber ist meistens ein kurzer, prägnanter Satz, wie zum Beispiel, Jesus liebt dich oder Jesus lebt, sprich mit ihm. Nun gibt es natürlich auch Anstecknadeln, T-Shirts und Mützen und weiß ich was, alles in dem Stil, ne? Und ich möchte mich heute, ihr müsst auch keine Angst haben, ich möchte mich heute jetzt nicht grundsätzlich gegen diese Art des Kommunizierens, der Botschaft des Evangeliums aussprechen. Ich möchte sie nur ein wenig hinterfragen. Auch haben dadurch bereits sicherlich viele Menschen auch schon einen Denkanstoß bekommen, der dann vielleicht auch zu weiteren Nachforschungen geführt hat. Wir wissen, wir haben einen souveränen Gott, der Herr kann durch alle Dinge wirken. Dennoch, müssen wir hier, wenn wir die Bibel in ihren gesamten Aussagen ernst nehmen, speziell die Aussage des heutigen Predigttextes, auch ein Fragezeichen setzen. Sind diese Aussagen, die übrigens auch oft als Traktate oder Verteilschriften oder Überschriften für irgendwelche Veranstaltungen gebraucht werden, wirklich authentisch? Sind sie wirklich biblisch? Stimmen sie wirklich mit dem biblischen Befund überein? Und oberflächlich gesehen auf jeden Fall. Beim bloßen Hingucken. Warum? Jesus liebt uns, das ist doch wahr, das wissen wir. Oder er ist auch tatsächlich lebendig, wir können auch mit ihm sprechen im Gebet, das ist auch wahr. Aber trifft das wirklich den Kern der Sache? Ich meine jetzt den Kern der Evangeliumsbotschaft? Dabei geht es mir vor allem um die Frage, nicht jetzt unbedingt, ob das eine Wahrheit ist oder ein Aspekt des Evangeliums, sondern vielmehr, wo wir denn anfangen sollen, bei welcher Wahrheit wir beginnen, wenn wir das Evangelium verkündigen oder jemanden weitergeben oder auch definieren wollen. Müssen wir nicht mit einer viel umfassenderen Wahrheit anfangen? Ich denke ja. Eine der Aufgaben, welche in unserer heutigen Zeit wahrscheinlich am meisten herausfordert, ist die Definition der christlichen Botschaft. Was ist das Evangelium? Das beschäftigt uns heute. Weil es werden uns viele Bücher angeboten, es gibt viele Programme, viele Gemeinden, viele verschiedene Gemeinden mit verschiedenen Ansichten und Auffassungen über was das wahre Evangelium ist. Verschiedene Kirchen, auch verschiedene Sekten. Auf diesem Gebiet herrscht heute auch in unseren evangelikalen Kreisen eine große Verwirrung. Was ist das wahre Christentum, das echte Evangelium? Kann man es überhaupt definieren? Sind da nicht viel zu viele Aspekte, welche wir auch erklären und definieren müssten? Sind wir dieser Aufgabe überhaupt gewachsen? Das ist die Frage. Nun, es gibt da jemanden, der dies gewagt hat. Es gibt jemanden, der tatsächlich eine Definition in einem kurzen, prägnanten Satz abgefasst hat, und es ist der Apostel Johannes. Wie wir beim letzten Mal gehört haben, war Johannes einer der 12 Jünger, die während Jesu irdischen Dienstes hier auf Erden mit ihm unterwegs waren. Er hat ihn persönlich erlebt. Er war einer der letzten noch lebenden Augenzeugen gegen Ende des ersten Jahrhunderts, also einer der letzten Apostel auch. Zu der Zeit, wo er diesen Brief auch verfasst hat, circa 95 nach Christus, aus dem wir heute einen weiteren Abschnitt behandeln werden. Dieser Brief ist natürlich der erste Brief des Johannes. In dieser Zeit also, gegen Ende des ersten Jahrhunderts, das habe ich beim letzten Mal auch angesprochen, hat sich in diesem Gebiet, wo Johannes wirksam war, eine Irrlehre ausgebreitet. Die Irrlehre, man hat sie Gnosis genannt. Diese Irrlehre hatte ihre Wurzeln in der griechischen Philosophie. Sie befand sich zu dem Zeitpunkt im Anfangsstadium. In dem griechischen Wort für Erkenntnis wurzelnd, also Gnosis, das bedeutet Erkenntnis, befürwortete diese Lehre einen sogenannten Dualismus. Dualismus beinhaltet immer zwei Gegensätze. Der Ausdruck dual kommt vom zwei. Ich denke, ihr versteht das. Das hatte zur Folge, dass die Nachfolger dieser Lehre glaubten, dass Materie, also das Stoffliche als solches, böse ist und alles, was Geist ist, also nicht stofflich, an und für sich gut sei. Dadurch, dass man diese Lehre in den christlichen Glauben hinein importiert hatte, wurden wichtige, grundlegende Lehren des Christentums verleugnet. Zum Beispiel, wir haben das letzte Mal ganz ausführlich angeguckt, das Menschsein Christi, dass Christus wahrer Mensch war hier auf Erden. Er war Gott, 100% Gott und 100% Mensch aus Fleisch und Blut. Oder, dass Christi stellvertretende Sühneopfer in Frage gestellt wurde. Ist klar, wenn er kein Mensch war, wenn er nicht in der Gestalt des Fleisches gekommen war, kann er auch kein Sühneopfer sein. Die Folgen dieser Entwicklung, dass man die Materie als böse und den Geist als Gutes bezeichnete, hatte zwei Folgen. Entweder Askese, Selbstkasteiung, extreme Gesetzlichkeit oder die Annahme, dass die im Leib begangenen Sünden keine Auswirkung haben auf mein geistliches Leben. Eigentlich eine Art geistlich verbrennter Hedonismus, also ein Lustprinzip. Körperlich konnte man tun, was man wollte, es hat keinen Einfluss auf meinen Geist. Man kann sich vorstellen, wie verheerend die Auswirkungen waren für die Gemeinden. Da sich diese Irrlehre rasch ausbreitete und die noch treu gebliebenen Gläubigen verunsicherten, hat Johannes seinen Brief an alle Gemeinden in seinem Wirkungsbereich geschrieben. Wie wir beim letzten Mal auch gehört haben, ist der Grundtenor des Briefes ein Aufruf zur Besinnung auf die Grundlagen des Glaubens. Oder auch die Rückkehr zu den Grundlagen des Christentums. Da der Brief die Grundlagen des christlichen Glaubens herausstreicht, gibt uns der Apostel sozusagen automatisch eine Reihe von sogenannten Prüfungskriterien an die Hand, anhand derer wir unseren individuellen, also jeden einzelnen seinen individuellen Glauben prüfen und auch verifizieren, also bestätigen kann. Dies tut er, wie wir beim letzten Mal auch festgestellt haben, in sehr starken Kontrasten und Wiederholungen. Das ist sein Stil. Man kann richtig den Wunsch des Apostels nachempfinden, dass die Empfänger verstehen sollten, was sie eigentlich glauben und was eben nicht oder was eben dazugehört zum wahren historischen Christentum. Aber lasst uns noch kurz wiederholen, was wir denn beim letzten Mal gehört haben. Beim letzten Mal haben wir die Verse 1 bis 4 aus dem 1. Johannesbrief betrachtet. Und in diesen Versen finden wir eigentlich die Grundlage der apostolischen Verkündigung. Die Grundlage der apostolischen Verkündigung. Johannes stellt uns in diesen ersten 4 Versen seine Intention, also seine Absicht vor, welche er mit diesem ganzen Brief verfolgt. Im Wesentlichen ging es dabei um 2 Dinge. Um echte Gemeinschaft und um wahre Freude, Verse 3 und 4. Die beiden Grundvoraussetzungen dafür, diese Wahrheiten, die dem vorausgehen müssen, waren in den Versen 1 und 2. Nun, wie wir beim letzten Mal gesehen haben, bedeutet das Wort Gemeinschaft so viel wie Teilhabe oder Anteilhabe an etwas. Es geht also darum, die Anteilhabe am ewigen Leben, die Anteilhabe an den Segnungen und die Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn Jesus Christus in Vers 3. Die wahre und tiefe Freude war die zweite Absicht, das sehen wir in Vers 4. Der Apostel möchte, dass seine Empfänger verstehen, dass die echte tiefe Freude nur in der Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus möglich ist. Es gibt eigentlich keine wahre Freude außerhalb Christus, außerhalb des Glaubens. Deshalb sind die Menschen in der Welt auf der Suche nach allem Möglichen. Sie sind nie zufrieden. Sie suchen und suchen und suchen. Sie empfinden nicht die wahre Freude. Und auch diese Irrlehrer, das haben wir letztes Mal auch gesehen, diese Irrlehrer empfinden auch nicht Freude, wenn sie einfach nur diese Wahrheit vor sich haben. Sie suchen nach mehr. Sie wollen mehr erleben, mehr erfahren. Sie wollen mehr Offenbarungen. Aber Johannes sagt, nein, das ist euch für ein für alle Mal gegeben, das, was hier überliefert ist. Und das bewirkt tiefe Freude. Und was war die Grundlage für diese Wahrheiten? Auch hier lässt uns der Apostel nicht in Unwissenheit über die Tatsache, auf welchen grundlegenden Wahrheiten diese Gemeinschaft und diese Freude auch aufbaut. Es waren die Grundvoraussetzungen in Vers 1 und Vers 2, die Echtheit der Botschaft, also die Wahrheit und die Echtheit der Person, Jesu Christi. Könnt ihr euch sicherlich erinnern. An dieser Stelle können wir auch erkennen, dass der Apostel bereits in den ersten Versen oder in den ersten zwei Versen gegen diese Irrlehre der Gnostiker ins Felde zieht. Das ist auch ein Ziel von ihm. Er will diese Irrlehre widerlegen und will die Leute zurückbringen zum wahren historischen Christentum. Er sagt praktisch, das Christentum ist eine Wahrheit, die sich auf historische Tatsachen und auf eine historische, echte, reelle, antastbare Person gründet. Deshalb auch dieses Wort, das wir mit unseren Händen betastet haben. Ja, warum sagt er das? Weil er ein Augenzeuge war, weil er Christus erlebt hat über diese Jahre seines Dienstes auf der Erde. Dies ist ein wichtiger Punkt. Und ich spreche deshalb oft auch jetzt in dieser Predigt, aber in diesem Zusammenhang spreche ich gerne vom historischen Christentum, weil es eben Christus in der Geschichte ist. Gott hat sich in der Geschichte offenbart und diese Geschichte ist uns überliefert und nicht in irgendwelchen Spekulationen und Träumereien, sondern in der Geschichte. Es ist eine Wahrheit, die sich auf eine Person, eine historische Person zurückführen lässt. Das Anliegen des Judas, und wir finden, ich habe diesen Vers in Judas 3 letztes Mal auch vorgelesen, dieses Anliegen finden wir auch im Judasbrief. In Judas Vers 3 heißt es: Geliebte, da es mir ein großes Anliegen ist, euch von unserem gemeinsamen Heil zu schreiben, halte ich es für notwendig, euch zu schreiben mit der Ermahnung, dass ihr für den Glauben kämpft, denn den Heiligen ein für allemal übergeben worden ist, der den Heiligen ein für alle Mal übergeben worden ist. Also nochmal, Johannes stellt uns das Christentum als eine auf historische Tatsachen gründende und auf eine echte, reelle, antastbare und nahbare Person zurückgeführte Wahrheit vor. Das ist das Ziel der ersten vier Verse. Lass uns aber jetzt zum heutigen Predigttext kommen. Das sind die Verse 5 bis 7. Und ich möchte um des Kontextes willen auch die Verse 1 bis 4 nochmal gemeinsam durchlesen. Also einfach, damit wir dann wieder den Zusammenhang haben. 1. Johannes 1. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut, was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Vers 5. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Soweit der Text. Im ersten Teil von Vers 5 lesen wir und dies. Dieses und weist uns auf einen unmittelbaren Zusammenhang zu den Versen 1 bis 4 hin. Diese ersten vier Verse haben die Grundlage gelegt, auf der Johannes jetzt seine Argumentation aufbaut. Und dies. Das ist das, was wir euch jetzt verkündigen wollen. Das ist das, wovon ich rede, diese Grundlagen. Ja. In den Versen 1 bis 4 betont Johannes immer wieder, wie er diese Botschaft gehört hat. Ja, vielmehr erlebt hat. Da diese Botschaft ja auch Person ist. Er ist sozusagen mit dieser Botschaft in personifizierte Person, also in personifizierter Art und Weise auf dieser Erde gewandelt. Er versichert uns auch, dass diese Botschaft, was ist? Wahr. Es geht um Wahrheit. Wenn wir diese Botschaft verinnerlichen, Gemeinschaft haben untereinander, aber auch mit dem Herrn, dann werden wir wahre Freude erfahren. Die Frage drängt sich natürlich nun logischerweise auf, was ist denn diese Botschaft? Was ist ihr elementarer Inhalt? Und jetzt kommt eigentlich das, was mich an diesem Abschnitt am meisten verblüfft hat. Und ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Ich hoffe, ihr seid schon ein bisschen neugierig geworden. Lass uns Vers 5 noch einmal lesen. Da heißt es, und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Johannes schreibt hier etwas absolut Faszinierendes, vor allem für uns heute natürlich auch Faszinierendes. Er gibt uns eine Art Kurzdefinition, diese Botschaft, die er eben vom Herrn empfangen hat und jetzt seinen Empfängern weitergeben will. Einmal mehr betont Johannes, dass er nicht der Einzige ist, der diesen apostolischen Autorität tut. Er sagt nämlich, wir verkündigen euch, also im Namen aller Apostel, alle, die diese Autorität haben. Ihr seht hier auch deutlich die Wiederholungen in seinem Schreibstil, einfach um diesen Punkt ganz deutlich zu machen. Wir schreiben euch, was wir von ihm gehört haben. Und das ist es, was wir von ihm gehört haben. Diese Wiederholungen, dieser Stil. Er will es einfach ganz, ganz deutlich machen. Und jetzt kommt er auf den eigentlichen Punkt. Ich habe diese Predigt deshalb den vielleicht etwas überspitzten, aber herausfordernden Titel gegeben, die wahre Botschaft des Christentums. Die wahre Botschaft des Christentums. Und dies ist die Botschaft. Gott ist Licht. Und in ihm ist, und hier steht wörtlich ein Ausdruck wie, nicht einmal das kleinste bisschen Finsternis. Das ist die wörtliche Übersetzung von diesem Text. Nun, um diese Behauptung zu untermauern, werde ich ein wenig ausholen müssen. Und ich muss euch etwas auch über die Grundstruktur des ersten Johannesbriefes darlegen. Im ersten Johannesbrief finden wir 5 große Abschnitte. Ich meine jetzt über den ganzen Brief verteilt, von denen der erste die Einleitung ist, und die 4 folgenden, die eigentlich die grundlegendsten Eigenschaften Gottes und ihre Auswirkungen auf das Leben des Menschen darstellen. Die ersten 4 Verse in Kapitel 1 stellen die Einleitung dar, nämlich, dass das Christentum wahr ist. Dies haben wir bereits jetzt ausführlich gesehen, die Verse 1 bis 4. Danach werden in 4 großen Abschnitten die grundlegenden Eigenschaften Gottes behandelt. Die erste davon ist, Gott ist Licht, ab 1 Vers 5. Danach kommt, Gott ist Gerechtigkeit, ab 2 Vers 29. Danach kommt, Gott ist Liebe, ab 4 Vers 8. Und schließlich, Gott ist Wahrheit und Leben, ab 5 Vers 6. Also 4 große Abschnitte. Diese Eigenschaften bauen, wie wir noch sehen werden, in einem gewissen Sinn aufeinander auf. Ist auch eine aufbauende Argumentation. So viel sei schon vorweggenommen, die Eigenschaft, dass Gott Licht ist, bedeutet im Wesentlichen nichts anderes, als dass er Gerechtigkeit, Liebe und Wahrheit ist. Deshalb kann man durchaus diese Feststellung in Vers 5 als die grundlegendste aller Wahrheiten bezeichnen. Ein weiteres Indiz dafür, für diese Behauptung, ist die Einleitung. Er sagt, und dies ist die Botschaft, oder bei uns in der Schlachtreise ist, und das ist die Botschaft, das ist sie, das ist der Kern der Sache. Darum geht's. Gott ist Licht. Und in ihm findet sich nicht der kleinste Anteil Finsternis. Um aber jetzt diese Aussage gedanklich einordnen zu können, kommen wir natürlich nicht darum herum, uns mit den Ausdrücken Licht und Finsternis zu beschäftigen. Scheint logisch zu sein. Dies ist, und ich bin mir sicher, ihr seht das auch so, natürlich der Schlüssel zu der ganzen Passage jetzt von Vers 5 bis Vers 7. Also lasst uns jetzt diese Ausdrücke im Einzelnen mal ein bisschen genauer betrachten. Der erste ist Licht. Dieser Begriff im griechischen Phos erinnert uns so ein bisschen an das deutsche Wort Phosphor und meint in seinem normalen Gebrauch ein tatsächliches Licht. Dieses stellt sich aber nicht nur wie ein Schein dar, für diese Bedeutung gibt es im Griechischen einen anderen Ausdruck, sondern es ist ein Licht, welches auch zugleich die Lichtquelle darstellt. Ein guter Vergleich für das ist zum Beispiel die Sonne und der Mond. Ihr wisst das vielleicht, der Mond ist ein sogenannter Trabant, er kreist um unseren Planeten Erde und er hat keine eigene Leuchtkraft. In der Nacht sehen wir den Mond nur leuchten, weil er von der Sonne angeleuchtet wird. Die Sonne hingegen ist ein Fixstern und hat eine eigene Lichtquelle und das ist damit gemeint, ein Licht mit einer eigenen Lichtquelle. Die Sonne also in dem Fall. Was meint der Apostel aber nun mit diesem Ausdruck? Was will er damit sagen, dass Gott Licht ist? Dabei Gott das volle Leben ist und er alles sieht, also souverän ist, allwissend, allmächtig ist, meint dieses hier verwendete Wort auch im übertragenen Sinn die himmlische Welt und den unmittelbaren Herrschaftsbereich Gottes. Herrschaftsbereich Gottes. Im wörtlichen Sinn finden wir dieses Wort zum Beispiel in Apostelgeschichte 9, Vers 3. Als Paulus auf dem Weg von Damaskus vom Herrn geblendet wurde, da heißt es nämlich, auf der Reise aber begab er sich, als er sich der Stadt Damaskus näherte, dass ihm plötzlich ein Licht vom Himmel umstrahlte. Es blendete ihn. Das ist ein wörtlicher Begriff hier. Aber, und das ist jetzt fast wichtiger, wir finden es auch im übertragenen, also im symbolischen Sinn. Zum Beispiel in Römer 13, Vers 12. Da heißt es, die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe, ist auch schon ein Bild für Finsternis und Licht. So lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anziehen die Waffen des Lichts. In der Stelle aus Römer 13 erkennen wir, wenn wir den Kontext betrachten, dass es da um die Heiligung und den reinen Wandel geht. Wenn wir nämlich weiterlesen und uns weiterarbeiten zu Vers 13, heißt es dann, und lasst uns anständig wandeln als am Tage, also auch diese am Tage ist auch im Licht, nicht in Trinkgelagen und Schlemmereien, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Hader und Neid. Das lasst uns jetzt bereits so ein bisschen erahnen, was die Bedeutung von Licht oder eben auch im Licht wandeln in unserem heutigen Text eigentlich ist. Ich möchte diesen Punkt aber noch ein bisschen weiter untermauern. Da heißt es zum Beispiel in Epheser 5, die Verse 8 bis 10, denn ihr wart einst Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts, die Frucht des Lichtes, besteht nämlich in aller Gütigkeit, Gerechtigkeit, Wahrheit. Prüfet also, was dem Herrn wohlgefällig ist. Ihr seht deutlich die Begriffe Gerechtigkeit, Wahrheit, Gütigkeit, was auch ein Ausdruck von Liebe ist, die mit dem Begriff Licht in Verbindung gesetzt werden. Ein anderes Beispiel ist in Philipper 2, die Verse 14 bis 16. Tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr unsträflich seid und lauter, untadelige Gotteskinder mitten unter einem verdrehten und verkehrten Geschlecht, unter welchem ihr scheinet als Lichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens darbietet, mir zum Ruhm auf den Tag Christi, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe, schreibt Paulus. Hier sehen wir, dass das Licht in Verbindung mit dem Verkündigen der Wahrheit gebracht wird. Aber auch Johannes selbst nimmt sogar in seinem eigenen Brief nochmal Bezug darauf, und wir können diese Stelle kurz aufschlagen. Es ist 1. Johannes 2, die Verse 9 bis 11. Und da heißt es, wer sagt, dass er im Licht ist und doch seinen Bruder hasst, der ist noch immer in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Wir sehen deutlich die moralische Komponente des Lichts. Es geht um Heiligung, Heiligkeit, Wahrheit. Jesus Christus selbst wird von Johannes in seinem Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 4, das Licht genannt. Und in Johannes 8, Vers 12 sagt Jesus sogar selbst, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Erinnern wir uns an die Aussagen, welche Johannes in den ersten zwei Versen des Briefes gemacht hatte. Was hat er da gesagt? Er hat gesagt, die Grundvoraussetzungen für echtes Christentum sind die Echtheit der Botschaft, die Echtheit der Person. Jesus ist also der Überbringer dieser Botschaft, aber er ist auch diese Botschaft in Person, er ist sie selbst. Jeder nun, der diese Botschaft glaubt und tut, wird selbst zum Licht für diese Welt. Deshalb die Aufforderung von Paulus, legt die Werke der Finsternis ab, werdet jetzt zu Lichter in dieser Welt. Und Jesus sagt das selbst in Matthäus 5, Vers 14, ihr seid das Licht der Welt, sagt er zu seinen Jüngern. Aber was bedeutet es denn nun immer noch? Ist immer noch nicht ganz klar, was Gott Licht ist, Gott selbst Licht ist. Psalm 119, Vers 105 finden wir folgende Worte. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Pfad. Es bedeutet also einerseits göttliche Wahrheit, trägt aber andererseits auch die Bedeutung moralischer Reinheit und Heiligkeit in sich, wie wir eben in der Stelle aus Römer 13, Epheser 5 oder auch anderen gesehen haben. Wir haben es hier also mit einer der ureigensten Eigenschaften Gottes zu tun, nämlich seine Heiligkeit, seine Wahrheit, seine Reinheit. Der Apostel führt uns hier wiederum einmal mehr zu den Ursprüngen und Anfangsgründen des Christentums zurück. Ist es nicht erstaunlich, welche Aussage er hier in diesem Vers eigentlich macht? Er definiert das Christentum, das wahre Christentum, in einem kurzen, prägnanten Satz. Dieser Satz heißt eben nicht, Jesus liebt dich oder Gott hat einen Plan für dich. Nein, sondern Gott ist heilig. Gott ist heilig. Er ist Wahrheit und Heiligkeit in seinem ureigensten Wesen. Eine absolut faszinierende Aussage, vor allem auch angesichts der heutigen Trends. Aber wie wir sehen, im ersten Johannesbrief gab es diese Trends vor 2000 Jahren auch schon. Gerade für unsere heutige Zeit ist diese Feststellung unglaublich wertvoll und wichtig. Wir können anhand dieses Verses nun zwei grundlegende Wahrheiten über das wahre Evangelium oder über die wahre Botschaft des Christentums formulieren. Die erste ist, das wahre Evangelium ist gottzentriert. Gott steht im Mittelpunkt. Achtet darauf, dass es heißt, Gott ist Licht. Gott ist Licht. Im ersten Buch Mose 1 finden wir die Aussage, im Anfang Gott. Und das ist ganz wichtig, es geht nicht um uns, es geht nicht um unsere Bedürfnisse, es geht nicht um unser Wohlfühlen in erster Linie, sondern es geht um Gott. Er soll sich verherrlichen, der Herr soll sich verherrlichen und er will auch verherrlicht werden. Erster Punkt, Gott ist Licht, Gott zentriert ist die wahre Botschaft des Christentums. Das zweite ist, das wahre Evangelium dreht sich in erster Linie, das ist ganz wichtig, in erster Linie nicht um unsere Rettung, sondern um Gottes Heiligkeit. Denn es heißt, Gott ist Licht. Damit fängt alles an. Das ist eine wirklich großartige Wahrheit, die Johannes uns hier präsentiert. Ein Kommentator drückt es auch folgendermaßen aus, ich zitiere, die grundlegende moralische Eigenschaft Gottes ist seine Heiligkeit. Jeder Akt Gottes ist ein Akt der Heiligkeit, aber nicht jeder ein Akt der Liebe. Seine göttliche Person und sein Wesen sind vor allem von Heiligkeit gekennzeichnet. Die Hauptbedeutung von heilig ist beiseite gestellt oder abgesondert. Gott ist völlig abgesondert von allem Irdischen, allem Geschaffenen und allem, vor allem moralisch Unreinem. Er ist absolut heilig. Er ist eben Licht. Johannes bringt in seinem Evangelium diese Wahrheit auf den Punkt, indem er in Johannes 3, Johannes Evangelium 3, die Verse 19 bis 21 schreibt, darin besteht aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn wer Arges oder wer Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan sind. Das Fundament wahrer Christen baut also auf dem Fakt auf, dass Gott heilig und wahrhaftig ist. Diese Heiligkeit, dieses Licht bleibt aber nicht nur bei Gott alleine, sondern es hat auch Auswirkungen auf den Menschen, auf den gläubigen Menschen natürlich. Einerseits wird es sie überführen, es wird die Sünde aufdecken und zur Buße leiten. Da heißt es zum Beispiel in Römer 3, Vers 20, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Und wie wir gehört haben, das Gesetz ist das Wort, ist also auch das Licht. Es kommt Erkenntnis der Sünde. Gott erleuchtet uns und zeigt uns unsere Sündhaftigkeit, damit wir Buße tun können. Andererseits wird es aber die, welche Buße getan haben und wiedergeboren sind, gläubige Menschen sind, zur persönlichen Heiligung anreizen. Wie wir vorhin auch gehört haben in diesem Abschnitt im dritten Buch Mose, Petrus zitiert diesen Vers im 1. Petrusbrief, Vers 16, da heißt es nämlich, denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, spricht der Herr. Auch Johannes wird im weiteren Verlauf seines Briefes immer wieder auf dieses Thema zu sprechen kommen. Zum Beispiel 1. Johannes 2, Vers 3. Und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Also die Heiligkeit ist immer wieder ein Thema, nicht nur jetzt am Anfang, sondern es zieht sich durch das ganze Buch hindurch, durch den 1. Johannesbrief hindurch. Also noch einmal kurz zusammengefasst, wenn Johannes in diesem Vers von Licht spricht und dass Gott Licht ist, dann meint er damit im Grunde genommen Gottes Heiligkeit und Wahrhaftigkeit. Ein Kommentator drückt es auch so aus. Licht und Finsternis sind in der Schrift sehr vertraute Symbole. In intellektueller Hinsicht spricht Licht von biblischer Wahrheit, wohingegen sich Finsternis auf Irrtum oder Unwahrheit bezieht. In moralischer Hinsicht nimmt Licht Bezug auf Heiligkeit, Reinheit, während Finsternis für Sünde oder Vergehungen steht. Die Irrlehrer beanspruchten, die wirklich Erleuchteten zu sein, die im wahren Licht lebten, doch Johannes bestritt dies, da sie ihre Sünde nicht anerkannten. Bezüglich dieser elementaren Realität befinden sie sich im Dunkeln. Also ihr seht, dieses Licht, wir können das für uns jetzt in zwei Bereiche teilen, in einen intellektuellen und in einen moralischen. Der intellektuelle ist die Wahrheit und der moralische ist die Reinheit und Heiligkeit. Das bedeutet das. Und zusammengenommen ist es natürlich der Herrschaftsbereich Gottes. Da, wo Gott herrscht, da, wo sich die Menschen unter sein Gesetz, unter seine Gebote stellen und sie befolgen. Das ist das Licht. Die Finsternis. Es liegt natürlich nun auf der Hand, was mit dem Ausdruck Finsternis gemeint ist. Wir haben es ja auch schon ein bisschen gehört in den verschiedenen Zitaten der Kommentatoren. Es ist der Machtbereich oder der Herrschaftsbereich des Bösen, des Teufels und seiner Dämonen. Wir lesen zum Beispiel in Epheser 6, Vers 12, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis oder dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Also da spricht Paulus von dieser Finsternis und sagt, das ist unser Kampf. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Geister und Mächte, diese finsteren Mächte, die diese Welt beherrschen. Gegen die geht unser Kampf an. Aber auch für die Sünde im Allgemeinen. Das haben wir zum Beispiel gesehen in der Stelle aus Epheser 5, Vers 8, wo es eben heißt, ihr wart Finsternis, aber jetzt seid ihr Licht. Ihr wart ungläubig, jetzt seid ihr gläubig. Ihr wart tot in euren Übertretungen und Sünden, jetzt seid ihr lebendig, jetzt seid ihr wiedergeboren. Es bedeutet eigentlich alles, die Finsternis bedeutet eigentlich alles, was im Gegensatz zu Gottes Wahrheit und Heiligkeit steht. Wenn Licht das ist, was Gottes Wahrheit und Heiligkeit entspricht, dann ist die Finsternis das, was dem eben entgegensteht. Im moralischen Sinn, wie zum Beispiel Unreinheit, Bosheit, Sünde, sowie im intellektuellen Sinn Irrtum und Lüge. Und ihr wisst, das ist eine der besten und wirksamsten Waffen des Teufels. Er tischt uns seine Lügen auf und wir glauben sie auch noch manchmal. Und deshalb hat Gott uns sein Wort gegeben. Mit dem müssen wir entgegentreten, mit der Wahrheit. In unserem Vers heißt es aber jetzt hier, um jetzt zurückzukommen von diesem kleinen Exkurs über Licht und Finsternis, heißt es hier, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Wie ich schon erklärt habe, bedeutet dieser Ausdruck gar keine, eigentlich im wörtlichen Sinne, im Griechischen, auch nicht das kleinste bisschen, auch nicht der kleinste Anteil. Ein Kommentator erläutert das folgendermaßen: Mit dieser Aussage bestätigt Johannes eindringlich, dass Gott absolut vollkommen ist, das Wesen Gottes nichts enthält, was seine Wahrheit und Heiligkeit beschränkt. Absolut vollkommen. Gott ist Licht. Er ist Wahrheit, Heiligkeit, Gerechtigkeit und Liebe in purster und reinster Form. Wir können uns das kaum vorstellen. Wir können uns das eigentlich nicht vorstellen, weil wir alle Sünder sind. Aber das ist die Botschaft, die er jetzt hier bringt. Das ist die Botschaft. Johannes erläutert nun in den folgenden Versen, es bleiben so noch zwei Verse, 6-7, zwei mögliche Reaktionen auf diese wunderbare Botschaft. Zwei Reaktionen. Wie ich ganz am Anfang bereits erwähnt habe, gibt uns Johannes in seinem Brief, weil er eben den wahren Glauben verteidigen will, sogenannte Prüfungskriterien an die Hand. anhand derer wir unseren eigenen Glauben prüfen können, ob wir wirklich im Glauben stehen. Das Prüfungskriterium Nummer 1 hier in diesem Text heute ist der Wandel im Licht. Er stellt uns also eigentlich in Vers 5 zunächst die Botschaft vor, um danach in den Versen 6 bis 7 zwei Reaktionen auf diese Botschaft darzulegen. Die erste Reaktion, Vers 6, zeigt unechten Glauben und die zweite zeigt echten Glauben. Diese beiden Reaktionen sind, die erste ist, das Leben oder der Wandel entgegen dieser Botschaft und die zweite Reaktion ist, das Leben oder der Wandel entsprechend dieser Botschaft. Das ist Vers 7. Lass uns jetzt diese Reaktionen noch im Einzelnen betrachten. Da heißt es nämlich in Vers 6, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn deutet an, dass es hier um eine Annahme gemacht wird. Nehmen wir mal an, jemand sagt, aber Johannes nimmt hier nicht den unpersönlichen jemand, sondern er sagt wir, wenn wir sagen. Er bezieht sich also eigentlich auch auf sich selbst. Es ist eine allgemeingültige Wahrheit, was jetzt kommt, und trifft für alle zu, die diese Behauptung aufstellen. Beachten wir, dass er hier schreibt, wenn wir sagen. Die Betonung liegt hier auf dem Sagen, dem bloßen Aussprechen einer Behauptung. Was ist aber diese Behauptung? Nun, wir lesen weiter. In unserem Vers heißt es, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Diese Gemeinschaft wurde nun bereits öfters angesprochen. Es ist das Anteilhaben, das Teilhaben am ewigen Leben. Es geht letztendlich um die wahre Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und seinem Sohn, wie es in Kapitel 1, Vers 3 beschrieben ist. Wenn wir aber weiterlesen, das ist jetzt die Behauptung, er behauptet, Gemeinschaft zu haben, er behauptet, ein Erretteter zu sein, ja? Anteil zu haben am ewigen Leben. Wenn wir aber weiterlesen, erkennen wir schnell, dass hier etwas nicht stimmt. Da heißt es nämlich weiter in Vers 6, und wandeln in der Finsternis. Die Schlachter 1951 übersetzt das sogar, und doch in der Finsternis wandeln. Also eigentlich als Gegensatz. Was bereits andeutet, dass hier ein Widerspruch oder eben ein Gegensatz vorliegt. Hier sehen wir nun, was einen echten Christen oder in dem Fall jetzt einen Menschen ausmacht. Es ist nicht das, was er sagt, sondern es ist das, was er tut. Das Wort wandeln bezieht sich nämlich auf unser Verhalten im Alltag. Wandel, unser Leben, unser Denken und unser Handeln. Also unsere Gedanken sind da inbegriffen. Die verwendete Form im Griechischen deutet auch auf ein kontinuierliches, also ein fortwährendes Verhalten hin. Gewohnheitsmäßiges Verhalten sind Dinge, die unser Leben prägen. Es sind nicht die Ausnahmen oder die Sachen, die ab und zu noch auftreten, sondern Dinge, welche unser ganzes Leben kennzeichnen. Man spricht in diesem Zusammenhang eben von einem Verhaltensmuster. Deshalb denke ich, entgegen der Meinung einiger Kommentaren zu diesem Vers hier, dass es hier nicht um sündigende Christen geht, sondern es geht um diese Irrlehrer, um diese Heretiker und um diese falschen Bekenner, die eben nur sagen, aber nicht tun. Man beachte noch einmal die Aussage, wenn wir sagen, also die bloße Behauptung, mit Gott Gemeinschaft zu haben, macht uns noch lange nicht zum Christen. Das kann jeder sagen. Finsternis bezeichnet, wie wir bereits gesehen haben, die Sphäre des Bösen, den Bereich der Unwahrheit, der Lüge und der Sünde. Wenn wir zwar behaupten, Gemeinschaft zu haben mit Gott, aber gewohnheitsmäßig in der Finsternis wandeln, also in jeglicher Form der Sünde uns befinden, sei das jetzt in intellektueller oder in moralischer Hinsicht, dann heißt es hier, lügen wir und tun nicht die Wahrheit in unserem Vers. Ganz einfach, wir lügen. Das bedeutet auch, das Vorspiegeln falscher Tatsachen. Und das ist genau das, was diese Irrlehrer getan haben damals. Und das ist genau das, was wir uns heute davor hüten sollen. Was Johannes will, dass wir das erkennen. Hier verwendet Johannes wiederum diese kontinuierliche Form, also auch für das Lügen oder die Wahrheit tun, das beschreibt ebenfalls ein Verhaltensmuster. Ein Kommentator beschreibt diesen Umstand sehr treffend, indem er sagt, wann immer, das ist ein wichtiges Zitat, Wann immer ein klarer Widerspruch zwischen dem, was jemand sagt und dem, was jemand tut, besteht, dann offenbart immer das, was er tut, und nicht das, was er sagt, was er in Wirklichkeit ist. Ich sag's nochmal, lese nochmal vor. Wann immer ein klarer Widerspruch zwischen dem, was jemand sagt und dem, was jemand tut, besteht, dann offenbart immer das, was er tut, und nicht das, was er sagt, was er in Wirklichkeit ist. An dieser Stelle muss ich noch einmal daran erinnern, welchen Schreibstil Johannes für Johannes kennzeichnet ist. Er schreibt hier von den allgemeinen, grundlegenden Prinzipien. Und das allgemeine, grundlegende Prinzip, das er uns jetzt hier sagen will, ist eigentlich relativ einfach. Wer in Finsternis lebt, ist kein Christ. Punkt. Ich weiß, dass es sehr hart ist, aber Johannes macht genau diese Aussage. Ein kleiner Exkurs dazu noch. Wie ich in der Einleitung und auch beim letzten Mal schon erwähnt habe, schreibt Johannes in starken Kontrasten. Er will eine Trennlinie machen zwischen den Unerretteten und den Erretteten. Und er will die Nachfolger, die wahren Gläubigen, davor bewahren, in diese Irrlehre hineinzukommen. Und deshalb verwendet er auch die Verben, die eben dieses kontinuierliche und gewohnheitsmäßige Verhalten im Gegensatz zum temporären Auftreten, zum gelegentlichen Auftreten beschreiben. Also, um es nochmal kurz zu machen, Johannes will klarstellen, was das Leben entgegen dieser Botschaft ist, welche er vom Herrn direkt empfangen hat. Wer nur sagt, und das waren die Irrlehrer natürlich auch, wer nur sagt, erleuchtet zu sein und behauptet, in Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott zu leben, aber in Tat und Wahrheit gewohnheitsmäßig in der Finsternis wandelt, der ist ein Lügner. Er ist letztlich ein Heuchler und kein wahrer Christ. Johannes möchte das wirklich ganz deutlich machen. Aber auf die andere Seite gibt uns Johannes natürlich jetzt auch die positive Seite. Das ist das Leben entsprechend dieser Botschaft. Lasst uns jetzt Vers 7 lesen. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir aber, diese Bemerkung leitet eigentlich wieder sogar, also einen oder sogar zwei Kontraste ein. Der erste Kontrast ist sehr bemerkenswert. Die Betonung liegt jetzt nicht mehr auf der bloßen Behauptung, sondern eben auf der konkreten Handlung. Da heißt es, wenn wir im Licht wandeln, wenn wir es tun. Dieses Wandeln bedeutet wiederum das tägliche, gewohnheitsmäßige, kontinuierliche Verhalten im Denken, Leben und Handeln. Täglich, gewohnheitsmäßig, das zu tun. Der zweite Kontrast ist natürlich die Sphäre, welche nicht mehr die Finsternis, sondern jetzt das Licht ist. Johannes will sicher gehen und ergänzt das noch mit einem Einschub, indem er sagt, wie er im Licht ist. Wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist. Dies bedeutet eigentlich, dass er hier eine Begründung anfügt, warum wir erst dann mit Gott Gemeinschaft haben, wenn wir im Licht wandeln. Es ist die Botschaft. Die Botschaft, welche er in Vers 5 vorgestellt hat. Gott ist Licht und in ihm ist nicht der kleinste Anteil Finsternis. Die Sünde trennt uns von Gott und wenn wir Gott tatsächlich kennen, dann werden wir uns von unserer Sünde abwenden. Johannes spricht hier nicht, und das betone ich, er spricht nicht von Perfektion, wie er das in den Vers 9 desselben Kapitels klar bezeugt. In diesem Vers räumt Johannes ganz klar die Möglichkeit des gelegentlichen Sündigens eines wahren Gläubigen ein. Obschon Gott selbst natürlich vollkommen ist, werden wir es als Gläubige nie sein. Darum geht es hier nicht. Es sollte aber unser Ziel sein, unserem ultimativen Vorbild nachzueifern, dem Herrn Jesus Christus. Johannes will aber deutlich machen, dass wenn jemand wirklich wiedergeboren ist, von dem Gott, welcher Licht ist, dass er auch im Licht wandeln wird, wie er im Licht ist. Scheint logisch zu sein. So ähnlich wie der Mond das Licht der Sonne widerspiegelt, sollte der Christ das Licht des Christus widerspiegeln. Natürlich können wir nur Gottes sogenannte vermittelbare Eigenschaften widerspiegeln. Und dazu muss ich was Kurzes noch erläutern. Das ist vielleicht auch noch sehr wichtig für uns. Einfach, dass das ganz klar ist. Ich lese einen kurzen Abschnitt aus einem Theologiebuch vor. Man spricht in der Theologie über sogenannte vermittelbare und nicht vermittelbare Eigenschaften Gottes. Die nicht vermittelbaren Eigenschaften sind zum Beispiel seine Allwissenheit, Allmacht und Souveränität. Die vermittelbaren aber sind zum Beispiel Gerechtigkeit, Liebe, Barmherzigkeit oder Heiligkeit. Die vermittelbaren sind die, welche wir nachahmen sollen. Wobei noch erwähnt werden muss, dass diese Einteilung als Hilfe für unser Verständnis gedacht ist und nicht biblischer Lehre entstammt. Trotzdem scheint mir dieser Unterschied an dieser Stelle doch noch wichtig zu sein. Auch besitzt Gott als einziger selbst die vermittelbaren Eigenschaften in vollkommener Art und Weise. Also dieser Unterschied, der wird von Theologen gemacht. Kommt jetzt nicht direkt aus der Bibel, aber hilft uns ein bisschen in unserem Verständnis, welche Dinge wir nachahmen sollen. Es sind diese Eigenschaften, die Gott eben sagt, seid heilig, seid barmherzig, liebt einander. Und allmächtig kann ja keiner von uns sein, leuchtet ja ein. Das nur nebenbei. Johannes setzt diese Dinge aber bereits als Tatsache voraus. Und das ist wiederum interessant. Er sagt praktisch, wenn wir aber im Gegensatz nicht nur behaupten, Gemeinschaft zu haben, so wie das diese Irrlehrer und Bekenner tun, sondern auch tatsächlich im Licht der Heiligkeit Gottes wandeln und der Wahrheit Gottes wandeln. Und jetzt beschreibt er zwei Wirkungen, zwei Konsequenzen in diesem Vers 7, nämlich die verbindende Wirkung erstens und zweitens die reinigende Wirkung. Also wenn wir das jetzt tun, wenn wir im Licht wandeln, wenn das wirklich Wahrheit ist bei uns, dann hat das zwei Konsequenzen, eine verbindende Wirkung und eine reinigende Wirkung. Und lasst uns diese beiden Konsequenzen jetzt noch betrachten. Die sind den Rest von Vers 7 lesen. Da heißt es, wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Wie ich bereits zu Vers 3 in demselben Kapitel erklärt habe, können nur wahre, echte gläubige Gemeinschaft haben. Ich meine echte geistliche Gemeinschaft. Diese Gemeinschaft oder eben auch Teilhabe am ewigen Leben ist eine Konsequenz der aufrichtigen Buße und Umkehr zu Jesus Christus. Von einem Leben in der Finsternis zu einem Leben im Licht. Wie das Paulus in dem Vers aus Epheser 5, Vers 8 so betont, denn ihr wart einst Finsternis, nun seid ihr Licht, nun seid ihr Licht. Diese Gemeinschaft haben wir miteinander. Dies steht in erster Linie für die Gemeinschaft unter den Gläubigen. Jeder, der den Geist Gottes hat, hat Gemeinschaft des Geistes. Aber ich denke im Zusammenhang mit Vers 3 und 6 auch die Gemeinschaft mit Gott selbst. Wenn wir diese Eigenschaften widerspiegeln, welche Christus uns vorgelebt hat, wenn sich dieser Wandel gewohnheitsmäßig bei uns findet, wenn man wirklich sagen kann, dass unser Leben vom Licht und nicht von der Finsternis geprägt ist, dann können wir mit Recht behaupten, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Ihr seht, wo das hinläuft. Die verbindende Wirkung. Ein Kommentator schreibt es folgendermaßen. Liebst du die Gemeinschaft? Um was drehen sich deine Gespräche, wenn du mit anderen Gläubigen zusammenkommst? Ist es Christus, Erlösung, Himmel und die Hoffnung der Herrlichkeit, Liebe und gute Taten? Oder ist es die Welt und die Dinge der Welt, Fernsehen, Filme, Musik, Sport, Geld und Besitztümer? Ich sage nicht, dass wir uns nie über diese Dinge unterhalten sollten. Ich frage einfach, worauf sind deine Augen gerichtet? Deine Antwort wird deine wahre Hingabe offenbaren. Sehr, sehr herausfordernder Kommentar für uns. Wenn wir behaupten, Gemeinschaft zu haben und im Licht wandeln, wie äußert sich diese Gemeinschaft untereinander? Haben wir Gemeinschaft in der Wahrheit? Ist das Wort Gottes, sind die Dinge Gottes unsere wichtigsten Dinge, die uns am meisten bewegen? Ist die Frage, wie wir die Ungläubigen erreichen können, das Wichtigste für uns? Oder sind es vielmehr unsere Bequemlichkeit, unser Geld oder was weiß ich euch? Diese Frage müssen wir uns alle stellen, und zwar jeden Tag. Dieser Wandel im Licht hat aber nicht nur eine verbindende Wirkung, das ist die eine Sache, es verbindet uns etwas, nämlich die Wahrheit und Gottes Gnade, sondern wie der Rest von Vers 7 sagt, auch eine reinigende Wirkung. Die zweite Konsequenz, die reinigende Wirkung, in Vers 7 heißt es dann ganz am Ende, und das Blut Jesu seines Sohnes reinigt uns von jeder Sünde. Da Johannes hier bereits von denen spricht, welche die wahre Gemeinschaft haben, kann er hier nicht die Errettung als solches meinen, die Wiedergeburt oder Bekehrung. Das meint er hier nicht. Der unmittelbare Zusammenhang spricht von gläubigen Menschen. Die wandeln ja schon im Licht, das ist bereits Tatsache. Das kostbare Blut Jesu hat uns ein für alle Mal reingewaschen von der Sünde. Das lesen wir zum Beispiel in 1. Korinther 6, Vers 11. Da heißt es, aber ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in den Namen unseres Herrn Jesus. Aber auch Johannes selbst betont dies in dem Brief, in seinem Brief. Wir lesen 1. Johannes 2, Vers 12, da heißt es, Kinder, ich schreibe euch, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Also eine Tatsache. Man beachte hier die Betonung auf das einmalige Geschehen. Die Sünden sind vergeben. Ihr seid abgewaschen. Die Rettung ist hier also nicht gemeint. Wenn jemand diesen Wandel im Licht an den Tag legt, dann ist er bereits errettet. Aber was ist dann gemeint? Nun, wie ich schon erwähnt habe, schreibt Johannes meistens von den dominierenden Handlungen oder Verhaltensweisen der Gläubigen oder der Ungläubigen. Er schreibt auch oft in den bereits erwähnten starken Kontrasten, aber hier kommt er nun trotzdem und will er uns trotzdem zu verstehen geben, dass er damit natürlich nicht ausschließen will, dass auch ein wiedergeborener Mensch sündigen kann. Das wissen wir. Auch ein Christ kann sündigen. Und deshalb braucht er immer wieder Vergebung und Reinigung. Diesen Umstand beschreibt uns Jesus selbst in Johannes Kapitel 13, Vers 10. Ich möchte hier jetzt nur kurz zusammenfassen, das ganze Kapitel redet eigentlich von dieser Wahrheit. Es ist die Situation, wo Jesus den Jüngern die Füße wäscht und Petrus weigert sich zunächst. Und dann ermahnt Jesus Petrus und sagt, wenn du dir nicht die Füße reinigen lässt, hast du keine Gemeinschaft. Und dann sagt er, auch die Hände und das Haupt, alles musst du waschen. Und hier war die Gelegenheit dann für den Herrn, ihm eine Lektion zu erteilen, den Unterschied zwischen Wiedergeburt und Heiligung. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Die Wiedergeburt ist ein einmaliges Erlebnis, eine einmalige Tatsache, die geschieht. Einmal werden wir wiedergeboren. Aber die Heiligung ist eine tägliche, fortwährende, kontinuierliche Handlung. Und hier schreibt er, in Johannes 13, Vers 10 heißt es dann, wer gebadet ist, hat nicht nötig, gewaschen zu werden. Ausgenommen die Füße, sondern er ist ganz rein. Und ein Kommentator schreibt zu diesem Vers, die Reinigung, die Christus bei der Errettung bewirkt, muss nie wiederholt werden. Die Sühne ist zu diesem Zeitpunkt vollständig geschehen. Aber alle, die durch Gottes Gnade gerechtfertigt wurden, benötigen ständige Reinigung, da sie mit der Sünde im Fleisch zu kämpfen haben. Ich denke, wir kennen das alle. Johannes zeigt uns hier, die wunderbare Freiheit, immer wieder täglich von der Sünde gereinigt zu werden. Das Verb reinigt steht hier ebenfalls wieder in dieser kontinuierlichen Form, das eine fortwährende Handlung beschreibt. Einmal mehr, auch im Zusammenhang mit Vers 9, im selben Kapitel, zeigt er auf, dass wir nie die Vollkommenheit erreichen, hier auf Erden. Trotzdem ist ein wahrer, wiedergeborener Mensch viel mehr von Reinigung, und eben nicht von Beschmutzung gekennzeichnet. Oder in anderen Worten, mehr von Licht und weniger von Finsternis gekennzeichnet. Dies bezeugt der Apostel auch im 2. Kapitel Vers 1, wo er schreibt, könnt aufschlagen, 2 Vers 1, meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr was? Nicht sündigt. Und dann schreibt er unmittelbar danach, und wenn jemand sündigt, sollte es tatsächlich passieren, haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten, und er ist das Sühneopfer für unsere Sünden. Aber nicht nur für die unseren, sondern für die der ganzen Welt. Er sagt, das Ziel ist, dass ihr nicht sündigt, aber es wird auch passieren. Und dann habt ihr einen Fürsprecher, dann habt ihr die Gnade, dann könnt ihr euch auf den Herrn stützen. Er argumentiert auch in Bezug auf die Hoffnung der Wiederkunft, die wir haben sollen als Christen. Jeder, der im Licht der Wahrheit Christi lebt und somit auch seine Wiederkunft erwartet, der wird sich selbst reinigen. Er hat den Wunsch, von der Sünde loszukommen. 1. Johannes 3, Vers 3, wir lesen, und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist. Und hier wieder dieser Vergleich, wie er rein ist. Jeder wahre Gläubige lebt im Licht. Und deshalb auch aus der täglichen Gnade und Vergebung, welche Christus uns anbietet. Dies wird auch das Thema der Verse 8 bis 10 sein, nächste Woche. Aber ich möchte das hier natürlich jetzt noch nicht vorwegnehmen, das gucken wir uns beim nächsten Mal an. Wichtig ist einfach, wer wirklich im Licht lebt, erkennt und bekennt auch seine Sünden und wendet sich von ihnen ab. Er erfährt auf diese Weise immer mehr die reinigende Wirkung des Wandels im Licht. Lasst uns nun zum Schluss kommen. Ich möchte das Ganze nochmal so ein bisschen zusammenfassen. Johannes stellt uns die Botschaft vor, welche er vom Herrn empfangen hat und seinen Empfängern verkündigt. Die Botschaft ist, Gott ist Licht. Und in ihm findet sich nicht der kleinste Anteil Finsternis. Dies ist der Kern der christlichen Botschaft. Dies ist die Botschaft. Weil Gott absolut heilig und vollkommen ist und wir sündig, das kommt beim nächsten Mal, dann Verse 8 bis 10, brauchen wir einen Erlöser. Dieser Erlöser ist aber Gott selbst und nicht wir, nämlich Jesus Christus. Er ist Gott. Das bedeutet, dass Gott selbst, auch sein Sohn Jesus Christus, denn er ist Gott, die vollkommene Heiligkeit, Gerechtigkeit, Wahrheit, Liebe und Reinheit in Person ist. Wenn nun jemand behauptet, mit dieser Person, mit diesem Gott, enge Gemeinschaft zu haben, man kann diese Eigenschaften im Leben dieser Person aber nicht entdecken, dann ist dieser Mensch gemäß Johannes ein Lügner. Er tut nicht die Wahrheit. Und das ist sehr, sehr tragisch. Sehr, sehr tragisch. Davor müssen wir uns wirklich hüten und uns immer wieder prüfen. 2. Korinther 13, Vers 5, Paulus sagt auch, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben steht. Das ist so wichtig, so wichtig. Und der Brief wurde auch deswegen geschrieben. Ich empfehle jedem, diesen Brief mindestens einmal pro Monat oder einmal pro Woche einmal ganz durchzulesen und sich Gedanken zu machen, was da alles steht. Die Irrlehrer in der damaligen Zeit haben fest behauptet, Gott zu kennen. Die haben das auch behauptet. Ich bin Christ, ich glaube an Jesus. Es gibt viele, die das behaupten. Haben ihre eigene Sünde aber nicht erkannt. Ihr Wandel hat sie verraten. Die Frage ist, wie ist es heute? Seht darauf, was ihr selbst tut. Seht darauf, was jemand anders tut. Und nicht nur auf das, was jemand sagt. Oder sogar wir selbst behaupten zu sein. Das ist immer das Erste. Immer bei mir selber anfangen. Wenn wir diesen Wandel, wie Johannes ihn beschreibt, an den Tag legen, dann können wir mit Recht behaupten, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Unsere Gemeinschaft untereinander wird auch dann erst echte Gemeinschaft sein, wenn wir im Licht wandeln, wenn wir von diesen Gedanken geprägt sind, wenn das unser Wichtigstes ist in unserem Leben, erst dann haben wir wirklich echte Gemeinschaft in der Wahrheit, unter Christus, unter seinem Wort. Nur wahre Gläubige können echte Gemeinschaft miteinander haben. Dies habe ich beim letzten Mal auch schon gesagt, als es um diese Gemeinschaft ging, in 1 Vers 3, und das macht er nichts, Johannes wiederholt sich auch, ich darf mich auch wiederholen. Ihr Lehrer und bloße Bekenner erkennt man auch oft daran, dass sie die Gemeinschaft mit wahren Gläubigen meiden. Warum? Weil ihr Leben vom Licht der Gottes Wahrheit aufgedeckt werden könnte. Und das wollen sie natürlich vermeiden. Licht deckt immer die Sünden auf, in unserem Leben, in jedem Leben des Menschen. Das Licht Gottes, die Wahrheit Gottes. Bedeutet dies nun, dass nur die Errettete sind, welche perfekt sind? Natürlich nicht, auf keinen Fall. Johannes zeigt uns ja, dass der Wandel im Licht zunächst die echte Gemeinschaft, aber dann auch die tägliche Reinigung von den Sünden beinhaltet. Das Verleugnen der eigenen Sünde ist sogar ein Zeichen dafür, dass wir eben nicht im Licht wandeln. Das macht uns Vers 8 klar. Beachten wir aber Folgendes. Der Sinn einer Reinigung ist der Gegenstand, oder dass der Gegenstand, welchen man reinigt, hinterher rein ist. Logisch. Diese Reinheit sollte also konkret sichtbar werden im Leben der Gläubigen. Sonst muss man annehmen, dass etwas nicht stimmt. Es ist aber eine fortwährende Reinigung, also eine Tendenz. Um es ganz einfach auszudrücken, eine Tendenz in Richtung Licht und nicht in Richtung Finsternis. Wir alle stehen in einem Prozess. Wir alle brauchen auch unsere Zeit. Das soll hier nicht jetzt zur Diskussion stehen, aber einfach uns die Frage stellen. Wandern wir im Licht? Kann ich das von mir behaupten? Wandle ich so, wie das Johannes hier beschreibt oder wie das Jakobus beschreibt? Johannes stellt uns die wichtigste Tatsache vor, die Botschaft des Christentums. Gott ist Licht und in ihm ist nicht einmal der kleinste Anteil Finsternis. Die wahre Botschaft des Christentums ist gottzentriert und Gott und seine Eigenschaften sind der ultimative Maßstab für alles. In seinem Licht wird nämlich eines Tages alles erscheinen müssen und auch gerichtet werden. Kein Mensch kann diesem Licht entsprechen. Kein Mensch kann dieses Licht, diese Wahrheit, diese Gebote halten, weil er ein Sünder ist. Der einzige Ausweg ist eine Person, ist die Gnade, die uns in Jesus Christus angeboten wird. Wenn wir dies verstanden haben, wird diese Wahrheit in unserem praktischen Leben im Alltag Auswirkungen haben. Johannes stellt uns vor die herausfordernde und konkrete Frage, und ich möchte das ebenfalls tun, ich möchte euch vor diese einfache, konkrete Frage stellen heute mit diesem Text: Wandelst du, wandern wir im Licht oder in der Finsternis? Möge der Herr Gnade schenken, das Richtige zu tun. Amen.